50 Hertz ist einfach die Plattform, die ich persönlich dann auch nutzen kann, um, ja, ich sag mal, einen aktiven Beitrag zu leisten, um die großen Treiber in der Energiewende mitzugestalten. Also das Stromnetz und wo wir unsere Energie herziehen, ist ein super großer Impact.
Und auf der anderen Seite haben wir vor kurzem unseren ersten 2-Gigawatt-Konverter vergeben. So eine Plattform wiegt 30.000 Tonnen. Der Berliner Fernsehturm wiegt 26.000 Tonnen. Mhm. Das heißt, die Plattform ist noch immer schwerer als der Berliner Fernsehturm. Mhm. Und ich glaube, den sieht man fast überall aus Berlin. Ja. Dementsprechend ist das schon eine beeindruckende Zahl.
Ja.
Dementsprechend stehen da wirklich riesige Bauten im Meer, die uns dabei helfen, die Energiewende voranzutreiben.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und ich freue mich, heute zu Gast sein zu dürfen bei 50 Hertz. Das Unternehmen betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands. Diesen Satz, den findet man auf der Website des Unternehmens und ich finde ihn einigermaßen abstrakt, aber ich verstehe, dass dahinter eine sehr große Aufgabe steckt. Und um diese Aufgabe zu verstehen, habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, die mir erklären, was die da machen und auch, wie es ist, für 50 Hertz zu arbeiten. Benjamin Kirchner ist strategischer Einkäufer und Anne Starowski ist Contract- und Claim-Managerin. Beide arbeiten irgendwie zusammen, aber haben dennoch ganz unterschiedliche Aufgaben. Und wie das zusammengeht, das werden Sie mir erklären. Herzlich willkommen, Anne.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, Benjamin.
Auf meiner Seite, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ich darf ja bei euch sein. Es kommt nicht so oft vor, dass ich mit meinen GästInnen an einem Tisch sitze. Deshalb vielen Dank für die Einladung. Bevor ich euch ganz viele Fragen stelle zu eurem Job und eurem Arbeitgeber, möchte ich euch als Person ein kleines bisschen näher kennenlernen und das mit unserer Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Seid ihr bereit?
Ich bin bereit.
Im Chor, sehr gut. Anne, Role Model, hast du ein Vorbild?
Ich habe keins, aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich eher eine fiktive Figur. Mhm. Ich denke da an Mulan, sie war sehr ihrer Zeit voraus, in gerade was so die typischen Geschlechterrollen betrifft.
Das ist sehr schön. Benny, Talentshow, was ist dein größtes Talent?
Mein größtes Talent ist, glaube ich, dass ich überall schlafen kann. Hört sich erstmal lustig an. Kann einem aber weiterhelfen, wenn man ja Dienstreisen hat und in anderen Hotels unterwegs ist. Kann das hilfreich sein, morgens trotzdem fit aufzustehen.
Oh ja, Schlaf ist halt super wichtig. Deshalb, wenn man gut ausgeruht ist, kann einem das viel weiterbringen. Anne, out of office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit?
Das ist eine schwere Frage. Also wie wir schon festgestellt haben, sind wir alle Berliner. Ich bin Berlinerin. Ich liebe die Abwechslung von Spazieren in der Natur mit Hunden über neue Restaurants mit Freunden testen. In Berlin gibt es auch super viele schöne Radfahren, Segeln, Skifahren, alles. Ein guter Nachmittagsrave im Treptower Park. Liebe ich auch. Also genau.
Okay, also musst du gar nicht weit weg.
Nee, muss ich gar nicht weit weg.
Okay. Workation. Benny, wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo wäre das?
Das ist eine gute Frage. Wenn du mich jetzt gerade fragst, wären es wahrscheinlich die Berge. Ist aber ein Punkt, der sehr flexibel ist. Das könnte auch mal der Strand sein. Ja, das kann die Kälte sein, die Wärme sein. Das variiert von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr.
Vielen Dank, ihr beiden. Jetzt haben wir tatsächlich euch ein bisschen mehr kennengelernt. Ich merke, ihr seid sehr aktive Leute, sehr cool. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, ich habe sehr viele Fragen mitgebracht. Die stelle ich als erstes mal an dich, Anne. Beschreibe mir doch mal deinen Arbeitgeber 50 Hertz aus deiner Perspektive. Vielleicht ein bisschen mehr als dieser eine Satz, den ich gerade im Intro gesagt habe. Was ist eure Mission?
Also bei 50 Hertz geht es grundsätzlich darum, dass wir natürlich die Energiewende vorantreiben. Mhm. Gerade für mich als Berlinerin ist Klimapolitik natürlich ein sehr aktuelles Thema, es begleitet einen auch ständig, ne? Und 50 Hertz ist einfach die Plattform, die ich persönlich dann auch nutzen kann, um, ja, ich sag mal, einen aktiven Beitrag zu leisten, um die großen Treiber in der Energiewende mitzugestalten. Also das Stromnetz und wo wir unsere Energie herziehen, ist ein super großer Impact, Und für mich ist es einfach schön zu wissen, ich gehe morgens zur Arbeit und ich leiste einen Beitrag dazu. Und unsere Mission ist offiziell, dass wir bis 2032 komplett aus erneuerbaren Energien bestehen oder Strom produzieren wollen. Und
Das ist ja quasi gleich.
Das ist, genau, das ist quasi um die Ecke und ja. Dementsprechend arbeiten wir auch in Hochtouren daran, das umzusetzen und genau, das begleitet meinen Alltag.
Ja. Benni, wenn dich jemand auf der Straße fragen würde, was macht 50 Hertz als Unternehmen und warum ist eure Arbeit so wichtig für die Energiewende, was würdest du der Person sagen?
Du hattest in der Einleitung ja schon anklingen lassen, wir sind der Betreiber des Höchst- und Hochspannungsnetzes, das hört sich vielleicht ein bisschen behäbig an, um es ein bisschen plakativer zu machen. Wir sorgen dafür, dass das Licht bei euch allen zu Hause jederzeit an ist.
Ja.
Und genau, ihr das Leben, was es heutzutage gibt, leben könnt mit allen Annehmlichkeiten. Mhm. Genau, und zusätzlich kümmern wir uns darum, die Energiewende voranzutreiben, wie Anna auch schon erwähnt hat. Dafür schließen wir Windparks in der Nord- und Ostsee an, um euch vielleicht mal so ein Gefühl dazu zu geben, was da angeschlossen wird. Die großen Windparks, die dort stehen, produzieren 2 Gigawatt Strom in der Spitze und mit einem Windpark können dann bis zu 200 Millionen Haushalte versorgt werden.
Okay.
Das ist ja unsere Hauptaufgabe.
Ja, und vielen Dank dafür, wenn man sich das mal so deutlich macht. Aufgrund eurer Arbeit kann ich eben hier meinen Laptop benutzen, dann hat es eine ganz schöne Tragweite. Und Anne, wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du zu 50 Hertz gekommen und was hat dich dazu motiviert, dem Unternehmen deine Arbeitskraft zu schenken?
Ich würde da mal ein kleines bisschen ausholen, glaube ich, dass das vielleicht auch für die Zuhörenden so ein bisschen greifbarer ist. Es sind erstmal 2 große Fragen. Ich habe vielleicht als Hintergrund, ich habe Jura studiert und ich habe während des Studiums schon in einer vergleichsweise kleinen Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, die sich mit Energieinfrastruktur auseinandergesetzt hat. Und da konnte ich natürlich fachlich noch nicht so viel leisten, aber es hat mich schon immer begleitet, dieses Thema, und ist mir einfach sehr vertraut.
Mhm.
Und mit Abschluss des Studiums stellt sich, glaube ich, einem jeden Juristen oder Juristin die Frage, wo es hingehen soll, ob man sich streiten möchte oder nicht.
Mhm.
Und als gutes Sprungbrett ist dann eine Unternehmensberatung quasi mir über den Weg gelaufen, die sich genau auch mit diesem Rechtsgebiet auseinandersetzt.
Mhm.
Genau, da habe ich angefangen und auch, obwohl die vergleichsweise klein war, hat die schon sich mit den großen Playern zusammengetan, Vattenfall und 50 Hertz, und da bin ich dann reingekommen.
Mhm.
50 Hertz hatte damals einen Rahmenvertrag fürs Contract und Claim Management. Dann gab es ein kurzes Vorstellungsgespräch, dann wurde ich ins kalte Wasser geworfen bei 50 Hertz.
Okay.
Ich habe zwar jederzeit, ich sag mal, einen Schwimmring bekommen, wenn ich einen brauchte, aber im Großen und Ganzen ging es direkt los mit großen Projekten, mit großen Zahlen, mit viel Verantwortung. Ich wurde super herzlich ins Team aufgenommen und das war tatsächlich auch einer der großen Gründe, warum ich mich dann für 50 Hertz entschieden habe. Hier ist Teamarbeit eben essentiell für die Bewältigung der Aufgaben. Es sind einfach so viele Themengebiete, die für die Bewältigung der Projekte wichtig sind.
Mhm.
Und dementsprechend kann man gar nicht als Einzelkämpfer hier sein, sondern man muss zusammenarbeiten. Und das hat mir natürlich aus einer Welt, ich sag mal aus der juristischen Welt, die teilweise eher so ein bisschen ellbogenmäßig unterwegs ist.
Ja.
Natürlich einfach.
Ich find's witzig, wie du da flüsterst. Du musst dir gar nicht so leise sagen. Das ist kein Geheimnis.
Ja, genau. Also das war tatsächlich einer der großen Punkte, die mich einfach hier so warm in Empfang genommen haben und einfach, ich habe mich da super wohl damit gefühlt.
Mhm.
Und dann eben gepaart mit dieser einfach schönen Thematik zu wissen, dass wir einen guten Beitrag für die Zukunft leisten. Und so bin ich zu 50 Hertz gekommen.
Ja. Deine Begeisterung höre ich total raus. Das ist voll schön. Und Benni, wie ist das bei dir? Beschreib uns mal deine Rolle und was begeistert dich daran so sehr?
Ich glaube, die größte Begeisterung an der Rolle ist die Vielfältigkeit, die mein Job bietet.
Mhm.
Man hat Aufgaben, die man für sich alleine durchführt, wo man wirklich alleine vor einem Rechner konzentriert arbeitet. Aber auf der anderen Seite spricht man auch viel mit Leuten, ist mit Leuten im Austausch, was einfach eine sehr gute Abwechslung ist im Arbeitsalltag.
Mhm.
Wenn wir ein bisschen tiefer drauf einsteigen, was die Rolle denn jetzt wirklich beinhaltet, wir begleiten den ganzen Beschaffungsprozess. Das heißt, an irgendeinem Punkt wird in einem Unternehmen entschieden, dass wir eine Sache beschaffen sollen.
Mach mal ein Beispiel.
Wenn wir zurückgucken, haben wir über den Anschluss von Windparks gesprochen.
Ja.
Hier müssen wir zum Beispiel Plattformen schaffen, um den Wechselstrom in Gleitstrom umzuwandeln.
Mhm. Oh, Flashback Physik, sechste Klasse.
War natürlich immer mein Lieblingsfach.
Ja.
Spaß beiseite, dafür haben wir zum Glück Experten, die sich damit besser auskennen als ich.
Okay, cool.
Genau, aber es wird entschieden, ein Windpark wird irgendwo in die Nordsee gebaut und der muss angeschlossen werden. Und zu dem Zeitpunkt ist klar, dass auf 50 Hertz an der Stelle eine Plattform und Konverter beschaffen muss.
Mhm.
Ab dem Punkt sind wir dann eingebunden einkaufseitig, arbeiten eine Strategie, wie man auf den Markt zugeht, was für Pakete man schnüren kann, um das bestmögliche Ergebnis am Ende rauszubekommen.
Mhm.
Bereiten im nächsten Schritt dann Ausschreibungsunterlagen vor, die das, was wir da ausschreiben, bestmöglich abbilden und alle Risiken, alle Eventualitäten bestmöglich beschreiben.
Mhm.
Und im nächsten Schritt geht es dann natürlich darin, Angebote einzuholen und dann auch diese zu verhandeln und mit dem Bieter an einem Tisch zu sitzen und da eine Lösung zu finden, die für beide Seiten am besten passt.
Mhm.
Und nebenbei gibt es dann natürlich auch viele Lieferantengespräche, die geführt werden müssen, um zum einen den Anschluss am Markt zu halten, sich am Markt zu präsentieren, auch zu verstehen, was der Markt wirklich möchte, um mit den Ausschreibungen, die man an den Markt bringt, auch Wettbewerb zu erzeugen und am Ende ein attraktives Angebot für uns zu erhalten.
Das erscheint mir ziemlich komplex, aber vielen Dank, dass du es mir erstmal ganz einfach erklärt hast. Wie lange dauert sowas von, ihr bekommt den Auftrag, ist es dann richtig zu sagen, ihr bekommt den Auftrag?
Man kann es wahrscheinlich als internen Auftrag formulieren, na klar.
Und bis ihr dann eben so eine Ausschreibung rausgegeben habt und dann das, wenn es jetzt um einen Teil geht, das angekauft hat, was ist das für so eine Größe einfach zeitlich, dass ich mir das vorstellen kann?
Bei den großen Beschaffungsvorhaben sprechen wir von 9 bis 12 Monaten, die wir für die Beschaffung benötigen, inklusive aller Gespräche.
Okay, vielen Dank. Anne, was machst du dann als Contract- und Claim-Managerin? Da bist du ja nicht dabei jetzt bei diesem Teil.
Teils. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass Benny mir einen fantastischen Vertrag auf den Tisch legt.
Mhm. Und das wird er tun.
Das passiert jederzeit.
Ist ganz klar. Genau. Es ist tatsächlich so, dass ich dann quasi ab der Vergabe das Projekt übernehme und dann dafür sorge, dass es vertragskonform abgewickelt wird. Also die Stellenbeschreibung heißt der Contract- und Claim-Managerin. Das heißt, einerseits bin ich dafür verantwortlich übersetzt, dass der Vertrag so abgewickelt wird, wie wir uns das planen. Die Projekte dauern aber so 8 bis 12 Jahre teilweise, bis sie dann vollständig zu Ende sind. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass nicht immer alles so läuft, wie es ursprünglich geplant war.
Mhm.
Es gibt neue Techniken, es gibt irgendwelche Krisen, die dazwischen kommen. Wir schauen auf Corona, wir schauen auf diverse Kriege, wir schauen auf Lieferengpässe und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dementsprechend ist dann der zweite Teil wichtig, was passiert, wenn irgendwas nicht so wie geplant läuft und wie finden wir dafür eine Lösung. Und der Vertrag ist natürlich immer unser roter Faden, an dem ich mich sozusagen langhangel.
Mhm.
Aber alles, was an Neuerungen dazu kommt, muss in irgendeiner Form auch vertraglich festgehalten oder angepasst werden. Und auch da geht's dann bei mir wieder in Verhandlungen. Da ist immer sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Das ist nicht rein schwarz und weiß, weil wir natürlich immer beide Komponenten betrachten müssen. Einerseits die technische Machbarkeit und die zeitliche Effizienz und auf der anderen Seite dann der kaufmännische Teil. Ne? Wir tragen Verantwortung für viel Geld. Wir sprechen hier von, darf ich das sagen, teilweise Milliardenhöhen.
Ist noch
für den
abstrakt
Projekten.
Genug, glaube ich.
Genau. Und da tragen wir eine große Verantwortung, da müssen wir ein Auge drauf haben.
Mhm.
Genau, ja.
Du hast gerade an einer Stelle erwähnt, dass es eben auch ja eine technische Komponente gibt, die es zu beachten gibt. Wie viel Wissen musst du davon haben? Oder gehst du dann eben zu KollegInnen und fragst dann dort um eine Einschätzung? Oder bist du da mittlerweile auch so weit in der Thematik drin, dass du das auch schon einschätzen kannst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir am Anfang auch gestellt.
Mhm.
Bei diesen Projekten war ich sehr nervös, ob ich das überhaupt fachlich leisten kann. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in der Umsetzung sehr eng mit den technischen Kollegen zusammenarbeiten. Und wir haben ja schon festgestellt, dass die Kollegen alle Teamplayer sind. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Frage habe, wird auch gerne mal Paint aufgemacht und mit bunten Farben Kabel gemalt, damit auch ich verstehe, was da eigentlich los ist.
Okay.
Genau, also am Ende des Tages habe ich immer technische Kollegen und Kolleginnen, die mir zur Seite stehen, um das, ich sag mal, was ich fürs Vertragliche wissen muss, auch verstehe. Mhm. Und auch in Verhandlungen begleiten die mich natürlich. Wir machen das als Tandem oder auch als Trio, sodass mir natürlich in Verhandlungen nicht das Blau vom Himmel erzählt werden kann.
Ja.
Und ich dann eben weiß, was machbar und was nicht machbar ist und wie aufwendig manche Themen auch sind, ne? Mhm. Gerade wenn es dann um Kosten geht.
Mhm. Okay, also ihr arbeitet ja gemeinsam an den Projekten auf eine Art, aber eben doch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wie ist da der Zusammenhang, beziehungsweise wie grenzt sich das voneinander ab? Andy, kannst du mir das vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen?
Ich glaube, Anne ist darauf schon ganz gut eingegangen. Am Ende betreuen wir mehr oder weniger zusammen ein Projekt, nur dass wir in verschiedenen Phasen arbeiten. Ich in meiner Rolle als Einkäufer kümmere mich natürlich darum, den Vertrag zu erarbeiten, den in die Unterschrift zu geben, an den Lieferanten rauszuschicken. Mhm. Und danach wird dieser Vertrag an Anne in dem Fall, das heißt ans Conscript Claim Management, übergeben und dann weiter gelebt, bis dann das Projekt wirklich errichtet wurde und die letzten Zahlungen gelaufen sind.
Okay.
Und natürlich gibt es dort viele Schnittstellen, vor allem in dieser Übergabephase, wo wir uns eng abstimmen müssen, um ja auch alle Punkte, die während der Verhandlungen gelaufen sind, zu kommunizieren, sodass Anne bestmöglich vorbereitet ist, dann den Vertrag im späteren Verlauf wirklich zu leben.
Okay, also wenn du im ersten Schritt Scheiße baust, dann muss Anne es ausbaden?
Ja, genau. Korrekt. So. Oh, okay. Unser Chef hat auch mal schön plastisch gesagt, dass Benny das Promise-Team ist und ich das Sorry-Team.
Okay, gut. Jetzt kann ich es mir wirklich noch besser vorstellen. Anne, wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche von dir aus? Und natürlich besonders hinsichtlich von Herausforderungen, die dir da so begegnen und wie du die meisterst. Kannst du mir da einen Einblick geben?
Sehr gerne. Also typisch gibt's bei uns wenig, weil kein Tag wie der andere ist. Aber ich versuche natürlich, das irgendwie immer in den Rahmen zu legen, dass wir das gut bewältigen können. Sprich, ich fange montags erstmal an und rede mit meinem technischen Projektleiter und auch den Paketleitern aus den technischen Bereichen, was denn in der Woche passiert ist, ob alles, ich sag mal, technisch betrachtet, so läuft wie geplant und versuche dabei, die nächsten Steps aus dem Vertrag im Blick zu behalten. Das können zum Beispiel Zahlungsmeilensteine sein, Rechnungslegung etc. Aber in der Regel ist immer irgendwas passiert oder irgendetwas könnte passieren und dann müssen wir eine Strategie abstimmen. Muss ich schon mal eine Verwarnung zum Beispiel schreiben oder machen wir das eher auf der Tonspur? Müssen wir schon eventuell sogar Konsequenzen aus dem Vertrag ziehen, wenn es jetzt zum Beispiel um Fristen geht? Sind wir mit Vertragsstrafen konfrontiert? Die müssten wir dann vielleicht ankündigen. Solche Themen. Und dann sprechen wir natürlich auch für die jeweiligen Probleme nicht nur schwarz-weiß ab, was haben wir für vertragliche Ansprüche und was nicht, sondern eben, wie erwähnt, auch eine Strategie. Am Ende des Tages sind wir ein Team auch mit dem Auftragnehmer. Natürlich gibt es immer die Seite, wir geben Geld und sie sind der Dienstleister, aber so sollte man das nicht betrachten und so tut man das auch nicht. Wir arbeiten lange an einem Projekt zusammen. Mhm. Es ist partnerschaftlich und dementsprechend ist auch immer viel Fingerspitzengefühl gefragt.
Ja.
Egal, welche Ansprüche bestehen, dass man das auf einer partnerschaftlichen Ebene löst und das auch entsprechend kommuniziert.
Ja.
Genau. Verhandlungen, die anstehen könnten, werden geplant, ne? Sowas alles. Aber in der Regel beginnt es erstmal Montag, machen wir einen Plan im Team und dann geht's los.
Ja. Es ist ja voll spannend, wenn du halt am Montag ins Büro kommst und noch nicht weißt, was dich da begegnet. Das könnte eine entspannte Woche sein, die so nach Plan läuft. Es könnte aber auch irgendwie gerade, ja, ich will nicht so in Schwarz-Weiß, aber in Krieg ausgebrochen sein und du weißt am Montag, okay, wow, hier ist richtig was los.
Na klar, und es sind auch super verschiedene Dinge. Ich mache gerne mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel in einem Kabelvertrag, werden wir natürlich, bevor wir das Kabel in der Ostsee verlegen, gibt es diverse Surveys. Das heißt, der Boden wird sich einmal angeschaut, liegt irgendwas im Weg. Man kann sich vorstellen, die Schiffe, die wir für die Legung und also generell die Installation der Kabel benötigen, sind sehr teuer. Es gibt nur enge Zeitslots, in denen wir die haben. Es muss optimal geplant sein.
Mhm.
Und ja, und plötzlich liegt da was im Weg und wir untersuchen, was da im Weg liegt, können wir das einfach wegräumen und es stellt sich heraus, es ist ein Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert mit archäologischem Wert und plötzlich heißt es erstmal Stillstand.
Ja.
Die Behörden haben Interesse daran, es ist keine Seite von uns so richtig verantwortlich.
Ja.
Gleichzeitig haben wir im Vertrag vereinbart, okay, 50 Hertz trägt das Bodenrisiko, aber andererseits hat der Lieferant ja vorher eigentlich ein Survey gemacht, das heißt, hätte er das sehen können oder müssen. So, wer trägt die Kosten für den Stillstand? Am Ende des Tages setzt man sich an einen Tisch und spricht ganz offen. Was kostet das? Was sind die Möglichkeiten? Wann können wir das Schiff haben? Wann können wir die Mancraft wieder haben?
Wo machen wir das Museum auf, wo das Schiff hinkommt?
Genau, so. Genau. Mein Chef wollte sich gerne einen schönen Tisch im Wohnzimmer daraus bauen.
So, ja, genau.
Ja,
ja, okay. Ja, aber super cool, super vielfältig und ja, spannend. Wenn, wie sieht es bei dir aus? Kannst du mir einen Überblick über deine Aufgaben geben? Und welche machst du davon besonders gern? Und welche schiebst du vielleicht eher auf die lange Bank?
Na klar, kann ich gerne machen. Allgemein sind die Aufgaben natürlich sehr vielfältig. Ja, hängen auch sehr von der Phase des Projektes gerade ab, was für Aufgaben gerade vor einem liegen. Seien es Verhandlungsphasen, wo dann natürlich sehr viel mit Vorbereitung der Verhandlungen zu tun ist, die Verhandlung zu planen. Dann wirklich.
Übst du so eine Verhandlung vorm Spiegel?
Nein, mache ich nicht. Okay. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich möglich, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt.
Ja.
Dementsprechend kann man vielleicht eine Einleitung vom Spiegel sprechen, aber alles andere wird dann doch schwierig.
Ja, okay.
Es ist sehr unabhängig. Wenn wir Verhandlungen planen, dann ist man natürlich auch mal für eine Woche, zwei komplett raus aus dem eigentlichen Arbeitsalltag. Mhm. Sieht ein, zwei Wochen die gleichen Kollegen jeden Tag am gleichen Tisch. Und in einer anderen Woche kann es sein, dass man sich gerade tief mit einer Strategie beschäftigt. Das heißt, man sitzt ja sehr viel vom Computer und ja, malt Folien, mehr oder weniger, die einem hoffentlich dann später weiterhelfen, ja, gut einzukaufen.
Also auch total kreative Prozesse, die da so drinstecken, sich halt irgendwie, ja, diese Strategie auszudenken, da ja auch Fantasie irgendwie reinzustecken, Dinge zu planen. Das ist ja, ja so auch irgendwie ein kreativer Anteil, oder?
Unter kreativ verstehen jetzt wahrscheinlich viele in Berlin was anderes.
Ja,
aber
richtig.
Ich finde schon, dass man es so darstellen kann,
ja.
Dass man da auch in einer gewissen Art ja kreativ und ja innovationsfreudig sein muss,
ja,
um genau da den richtigen Weg zu finden.
Mhm.
Und ja, natürlich bringt jeder Job auch seine Aufgaben mit, die halt dazugehören.
Mhm.
Das ist dann der ganze administrative Kram. Okay. Wenn zum Beispiel eine Ausschreibung abgeschlossen ist, die ganzen Unterlagen vorzubereiten, vernünftig abzulegen, sodass im Nachgang auch andere Leute die finden.
Ja.
Das ist natürlich nicht der Teil, der Spaß macht, aber leider gehört es trotzdem dazu.
Ja. Vielleicht kann man das noch irgendwie von der AI auslagern.
Das, halt bin noch, ich offen für.
Ja,
sofort.
Prompten muss, dass das irgendwo hinkommt. Das kriegen wir noch hin, dann ist alles nur noch super.
Ich baue auf dich.
Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich so weit bin. So, jetzt habe ich sehr viel inhaltlich erfahren, was euch den ganzen Tag beschäftigt und umtreibt. Und jetzt würde mich interessieren, wie macht ihr das? Welche Fähigkeiten sind denn deiner Meinung nach besonders wichtig, um in deinem Bereich bei 50 Hertz erfolgreich zu sein?
Also ich würde sagen, ganz oben steht auf jeden Fall, du musst ein Teamplayer sein, wenn du bei 50 Hertz anfangen willst. Erfolge werden hier gefeiert, wenn wir als Team zusammenarbeiten, weil jeder andere Fachgebiete mitbringt. Du solltest auf jeden Fall analytisches Denkvermögen mitbringen, einen Blick fürs Detail haben, weil jeder Tag anders aussieht als der davor und jedes Problem auch ganz individuell ist und dementsprechend auch die Lösungswege individuell gestaltet sein müssen. Du solltest auf jeden Fall eine kommunikative Ader haben, so ein bisschen, ich sag mal, outgoing sein, nicht unbedingt Angst vor Leuten haben, sondern gerne auf Menschen zugehen. Vielleicht ist hier auch der richtige Punkt nochmal zu sagen, dass wir in einer eher männerdominierten Branche arbeiten.
Mhm.
Und dementsprechend gerade in Verhandlungen sollte man dann auch selbstbewusst auftreten können und Belange richtig kommunizieren können.
Mhm.
Ne, das heißt nicht, dass jemand, ich sag mal, sehr tough sein muss. Viel Fingerspitzengefühl ist auch hier und da gefragt.
Mhm.
Die Balance macht's am Ende.
Ja.
Und ich sag mal, die richtigen Antennen, den Raum lesen zu können, sind sehr wertvoll.
Ja, verstehe.
Der fachliche Teil kann dann viel hinterher noch beigebracht werden oder erlernt werden im Team. Wir haben im Contract- und Claim-Manager-Team zumindest mal die unterschiedlichsten Hintergründe. Also ich bin Juristin, wir haben aber auch Ingenieure bei uns, wir haben Wirtschaftsrechtler. Das ist ganz verschieden und vielleicht ist es auch noch wert zu erwähnen, zumindest im Offshore-Bereich arbeiten wir fast nur mit internationalen Lieferanten zusammen. Das heißt, in Englisch fit zu sein, ist schon von, genau.
Ja. Also ich habe Kulturwissenschaften studiert. Kannst du dir vorstellen, weil diese Boxen, die du hier gerade aufgemacht hast, die tick ich. Ich bin kommunikationsfähig. Gut, analytisches Denken weiß ich jetzt noch nicht ganz so. Aber ja, ich finde es halt schön, dass du sagst, dass es gar nicht so diesen einen Karriereweg geben muss, den man vorweisen sollte oder diesen einen CV. Du hast auch gerade angesprochen, ja, es ist halt irgendwie eine männerdominierte Branche. Ja, und du sitzt dann ja auch mit Menschen am Tisch, die mehr Arbeitserfahrung haben, vermutlich, und auch in ihrem Themengebiet ExpertInnen sind. Bist du da schon in Situationen gekommen, in denen du dich behaupten musstest, oder wie gelingt es dir da?
Ja, also total. Ich war natürlich schon in solchen Situationen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich das nicht anmerken lässt, beziehungsweise wenn man es doch tut, haben wir auch immer noch Kollegenrückhalt, ne? Also ich glaube, wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass das nie auf einer persönlichen Ebene stattfindet, oder falls doch, dass man es nicht persönlich nimmt.
Ja.
Ne, wir verhandeln, das gehört dazu. Das ist so ein bisschen das Game, dass man auch, ich will nicht Schwächen sagen, aber die weicheren Punkte der anderen Seite so ein bisschen ausspielt. Ne? Wie gesagt, immer in einer gewissen Balance, aber man sollte sich das einfach bewusst machen. Vielleicht vor dem Spiegel üben. manchmal helfen einem auch kleinere Sachen. Mir zum Beispiel hilft es, wenn ich mich entsprechend kleide. Wenn ich mich in meiner Kleidung wohlfühle, dann ist das wie so eine Art Rüstung für mich, dass ich weiß, ich kann jetzt gut auftreten. Oder wenn ich tatsächlich konkrete Sorgen irgendwo habe, dass ich mir einen Kollegen zur Seite nehme, der mich dann zu der Verhandlung begleitet, sodass ich, wenn ich weiß, ich bin fachlich an der einen oder anderen Stelle, gerade im technischen Gebiet, nicht so fit, dass ich weiß, dass dieser Punkt wird gestützt von einem anderen Teammitglied. Genau.
Ja. Benni, wenn du mal auf dich selbst guckst, mal so selbst reflektierst, kannst du Fähigkeiten an dir ausmachen, die es dir ermöglichen, deinem Job so erfolgreich nachzukommen?
Na klar. Also ich glaube, einer der Punkte ist die Teamfähigkeit, die Anna angesprochen hat. Wenn man sich auf andere Leute nicht verlassen kann, dann ist man ja in einer gewissen Art und Weise aufgeschmissen, da man selber natürlich nicht das ganze Aufgabenfeld abdecken kann. Wir haben viele Experten für die einzelnen Disziplinen bei uns im Hause und auf die Aussagen muss man sich verlassen. Und andersrum ist es natürlich genauso. Wenn wir aus dem Einkauf ja einen Standpunkt vertreten und wir die Experten in diesem Aufgabenfeld sind, müssen das auch die Kollegen akzeptieren und dort die Meinung mit vertreten. Dementsprechend ist Teamfähigkeit, glaube ich, der wichtigste Punkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gewisse Stressresistenz. Wenn es dann Richtung Verhandlung geht, kann es natürlich trotzdem immer sein, dass die Tage länger sind, dass ein unvorhergesehene Punkte treffen, die man dann auch in einer kurzen Zeit regeln muss. Natürlich kann man sich eine Auszeit nehmen und sich im Kollegium besprechen. Nichtsdestotrotz hat man keine 3 Tage Zeit, um sich da jetzt tief einen Standpunkt zu überlegen. Da geht es dann teilweise auch darum, ja, zeitnah Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend ja eine Stressresistenz und auch Entscheidungsfreudigkeit ist hier auf jeden Fall hilfreich. Und natürlich sollte man auch standhaft in der Verhandlung sein und sich nicht die Seite des Bieters komplett überbügeln lassen.
Okay, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Da würde meine Empathie schon sofort sagen, na ja, gut, komm. Also wenn du das so nett sagst, dann...
Dann kannst du dich gerne auf die andere Seite in unseren Verhandlungen setzen.
Okay. Ihr habt gerade die Teamfähigkeit so sehr betont und hervorgehoben. Könnt ihr mir dafür ein Beispiel nennen? Gab es schon mal, oder fällt euch eine Situation ein, wo es einfach wirklich besonders wichtig war, zusammenzuarbeiten?
Ja, ein Beispiel dafür sind die Verhandlungen, an denen wir teilnehmen, wo es verschiedene Workstreams gibt. Wir haben einen technischen Workstream, wir haben einen kaufmännisch-juristischen Workstream und beide müssen natürlich zusammenarbeiten als Team, obwohl sie nicht im gleichen Raum sitzen und den gleichen Ansatz dem Lieferanten gegenüber vertreten. Und das ist ganz essentiell, da den gleichen Standpunkt zu vertreten, weil man ansonsten hintenrum natürlich ausgespielt wird.
Ja.
Ich glaube, an der Stelle ist es sehr wichtig, genau, als Team zusammenzuarbeiten.
Das macht auch super viel Spaß, um das mal greifbar zu machen. Ich sitze gerade als Support für den strategischen Einkauf in so einem Projekt, wo wir dann mit den verschiedenen Workstreams in unterschiedlichen Räumen sitzen, aber nebenbei Teamsen und uns dann auch gegenseitig motivieren. Da kommen dann die GIFs, die verschickt werden. Und das macht schon Spaß, wenn man dann auch am Ende sich dann wieder zum Mittagessen trifft und weiß, was man für Erfolge geschafft hat.
Das sind einfach hochkomplexe und wichtige Sachen und es geht um viel Geld, aber so wie ihr das beschreibt, denke ich die ganze Zeit, ich möchte einfach mal Teil dabei sein. Ich möchte einfach mal nur in der Ecke stehen und zugucken.
Man merkt vor allem auch, wie man als Team zusammenwächst über die Zeit. Von Beginn, wo es vielleicht ein bisschen hapert und klemmt, bis hin zum Ende, wo man wirklich sich als ein Team führt.
Gerade auch für uns als, ich sag mal, vergleichsweise eher junge Mitglieder in diesen großen Verhandlungen am Anfang, macht das zumindest intern keinen Unterschied. Ne? Also klar, von der Gegenseite wird man vielleicht am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber es wird schnell deutlich auch für die Gegenseite, ne, dass wir eben vollwertiges Teammitglied sind und das macht dann auch Spaß.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid ja noch BerufseinsteigerInnen mehr oder weniger. Also ihr habt schon gut Berufserfahrung, aber ihr seid beide Ende 20, Anfang 30?
Ich bin 31,
genau. Ich bin 29.
Ja. Also, nee, ihr seid keine BerufseinsteigerInnen mehr. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Zumindest sind wir am Anfang unserer Karriere.
Genau, sehr gut, vielen Dank. Und ja, euch steht ja auch noch eine berufliche Weiterentwicklung bevor. Wie ist es bei euch? Wie werdet ihr darin unterstützt? Und gibt es denn Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Anne?
Ja, tatsächlich hat 50 Hertz eine Inhouse Academy. Das heißt, für viele fachliche Gebiete können wir intern uns, ja, ich sag mal, zu Workshops anmelden. Es gibt verschiedene Workshops, die wir auch extern anmelden können, die 50 Hertz dann finanziell trägt. Das muss natürlich vorher mit dem jeweiligen Vorgesetzten abgestimmt sein und zu unserem Karriereweg passen. Wir haben da aber sehr viele Freiheiten tatsächlich. Und 50 Hertz ist ja auch an einer langfristigen Bindung der Mitarbeitenden interessiert. Und dann ist das natürlich ein Win-Win am Ende des Tages. Ne?
Mhm. Ja. Benni, wie empfindest du die Unternehmenskultur bei euch? Ja, was macht das so aus? Klar, ihr arbeitet viel zusammen, einfach auch inhaltlich, aber darüber hinaus, wie fühlt es sich für dich an, hier zu arbeiten?
Ja, ich muss sagen, zuallererst kann man sich entfalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem als junger Kollege auch, das Vertrauen von den Führungskräften zu bekommen. Ja. Das heißt, es gibt kein großes Micromanagement bei uns im Hause, was einfach sehr angenehm ist für das alltägliche Arbeiten.
Definitiv.
Und durch das Vertrauen, was einem entgegengebracht wird, hat man auch Freiheiten, selber Entscheidungen zu treffen, diese Entscheidungen zu kommunizieren und hat aber im Notfall trotzdem die Rückendeckung des Vorgesetzten, was das Arbeiten natürlich einfach viel spaßiger macht an der Stelle. Und man hat auch immer hilfsbereite Kollegen, sei es im eigenen Team, aber auch abteilungsübergreifend findet man immer einen Ansprechpartner, der einem weiterhilft, wenn es Fragen sind. So dumm sie auch sind vielleicht, aber es gibt immer jemand, der sehr gerne hilfsbereit zur Seite steht. Was vielleicht noch verbesserungswürdig ist an der Stelle, sind die internen Prozesse teilweise, die doch sehr langsam sind. Wir haben ja schon angesprochen, wir haben eine Energiewende vor uns, die bedarf natürlich einem schnellen Handel.
Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und überwiegend ist ja irgendwie, sind ja irgendwie auch die schönen Momente und vielleicht auch so Highlights oder Momente, die einen stolz machen. Gerade in diesem Verhandlungskontext, kannst du mir dafür ein Beispiel geben?
Naja, klar. Relativ aktuell sind zwei Beispiele. Wir haben ein Projekt TSO-übergreifend gehabt, das heißt mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern zusammen, was nicht alltäglich ist, wahrscheinlich sehr besonders an der Stelle.
Mhm. Ist da kein Konkurrenzverhalten untereinander?
Genau das war spannend zu beobachten, wie man natürlich zu Beginn sehr verschiedene Standpunkte hatte, aber sich über die Zeit als ein Team gefühlt hat und wirklich als ein Team auch vorgegangen ist mit einer abgestimmten Meinung und nicht mit vier verschiedenen Meinungen. Und das war einfach sehr besonders zu sehen, wie sich dort wirklich firmenübergreifend ein Team gebildet hat. Das hat einen schon in einer gewissen Art und Weise stolz gemacht.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben wir vor kurzem unseren ersten 2-Gigawatt-Konverter vergeben. Vielleicht um mal so ein paar... ja, danke. Vielleicht um euch mal ein bisschen vor Augen zu führen, über was wir da sprechen.
Ja. Ich habe das Bedürfnis zu gratulieren, aber ich weiß, wie gesagt, gar nicht so richtig, wofür.
Kann ich verstehen. Das ging mir auch so, als ich hier noch nicht gearbeitet habe.
Okay.
So eine Plattform wiegt 30.000 Tonnen. Jetzt fragt man sich, was sind 30.000 Tonnen? Ein PKW wiegt 3,5 Tonnen. Der Berliner Fernsehturm wiegt 26.000 Tonnen. Das heißt, die Plattform ist noch immer schwerer als der Berliner Fernsehturm. Und ich glaube, den sieht man fast überall aus Berlin.
Ja.
Dementsprechend ist das schon eine beeindruckende Zahl.
Ja.
Und wer es eher mit Fußball hält, die Plattform hat die Größe eines Fußballfeldes und ist hoch wie ein 10-stöckiges Haus. Dementsprechend stehen da wirklich riesige Bauten im Meer, die uns dabei helfen, die Energiewende voranzutreiben. Und dieses Projekt, erfolgreich zumindest zu unterschreiben, ist natürlich ein riesiger Schritt einfach in Richtung Energiewende und Anschluss weiterer Windenergie.
Stark. Anne, was war dein Highlight bisher aus deiner Zeit bei 50 Hertz?
Also ich würde das super gern zuallererst persönlich beantworten. Ich habe bei 50 Hertz zwei meiner engsten Freunde gefunden.
Oh.
Und ich finde das...
Benni und mich jetzt gerade.
Ja, wir gehen nachher noch ein Bier trinken, oder?
Donnerstags um 10. Sorry, ich hatte dich unterbrochen, bitte.
Genau, ich finde das insofern erwähnenswert, weil ich einfach sagen will, man findet hier eine Klientel, die, also man findet einfach Gleichgesinnte und das macht das Arbeitsleben weniger arbeitsfühlig. Mhm. Man geht gerne zur Arbeit, man freut sich auf die Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet und es ist einfach super schön. Mhm. Fachlich kann ich natürlich sagen, also das Projekt, mit dem ich bei 50 Hertz begonnen habe, das ist jetzt fast zum Ende gekommen und das ist auch gerne ein Vorzeigeprojekt bei 50 Hertz, weil alles so schön gelaufen ist vom Contract- und Claim-Management. Und da sind einige Probleme gewesen. Wir hatten beim Hochspannungstest einen Kabeldurchschlag. Wie gesagt, das benannte Wrack ist aufgetaucht. Mhm. Und wir gehen wirklich im sehr Guten mit dem Auftragnehmer auseinander. Wir haben jetzt auch schon andere Verträge mit denen geschlossen. Mhm. Und es ist einfach ein Highlight für mich persönlich sagen zu können, dieses Projekt habe ich abgeschlossen und es ist erfolgreich und wird gerne bei 50 Hertz als Beispiel genommen intern. Das ist einfach, ja, ist schön.
Mhm. Jetzt war das schon fast ein schönes Ende mit euren Highlights, mit mehreren Highlights sogar gleich. Dennoch hätte ich gerne, oder gibt es etwas, das euch einfällt, das unsere ZuhörerInnen und potenzielle BewerberInnen überraschen könnte, an das man jetzt nicht sofort denkt, wenn man an 50 Hertz denkt?
Ich glaube, Energiewirtschaft hört sich aufs Erste nicht so sexy an. Man denkt an sehr eingefahrene Strukturen, aber am Ende findet hier ein riesiger Generationswechsel statt. Mhm. Und wir arbeiten in sehr jungen Teams zusammen. Ja, wir bauen in letzter Zeit auch sehr, sehr viel Personal auf. Mhm. Über die letzten Jahre sprechen wir hier von über 200 Kollegen im Jahr.
Krass.
Und wir würden uns natürlich auch freuen, neue Kollegen begrüßen zu können. Wir haben auf jeden Fall spannende Aufgaben vor uns.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Was ich vielleicht als Bewerber auch noch interessant fände, ist, bei uns heißt Vollzeit 37 Stunden zu arbeiten.
Mhm.
Work-Life-Balance wird bei uns groß geschrieben. Ne? Wir haben kein Micromanagement bei uns. Wir haben super viele Freiheiten, auch digitalen Arbeiten. Ich glaube, das ist vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst.
Ja.
Und wir haben ein super schönes Büro in Berlin, zentral am Hauptbahnhof. Dieses Büro war tatsächlich das erste, was ich von 50 Hertz wusste. Auch, dass das einen Architekturpreis gewonnen hat. Und es ist super schön. Und wir haben auch ein Betriebsrestaurant mit jedem Tag einem fantastischen veganen Gericht, einer tollen Dachterrasse.
Ja.
Ich bin hier super gern. Und genau.
Dem kann ich nur beipflichten. Ich finde es auch wirklich super schön vom Interior. Und ich bin hier schon ein paar Mal dran vorbeigefahren und freue mich jetzt wirklich, einmal das von innen sehen zu können. Ich hoffe, ihr gebt mir gleich noch eine kleine Führung, denn wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte euch wirklich herzlich danken für diesen tollen Einblick. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat mir ganz viele neue Perspektiven auf die Energiewirtschaft gegeben, tatsächlich natürlich auf 50 Hertz und auf diese beiden unterschiedlichen Bereiche. Ich möchte wirklich mal bei so einer Verhandlung dabei sein. Könnten wir das vielleicht arrangieren, sie einfach da so mit am Tisch sitze oder daneben oder so? Also ist da wirklich super spannend. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir gehen jetzt gleich noch auf die Dachterrasse.
Liebe HörerInnen, ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet genauso viel mitnehmen davon. Ich packe euch alle Infos in die Shownotes. Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr sie gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr den Kanal abonniert und ihn bewertet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.